Wir sind zwar hier im Einstein-Saal, aber es dürfte dennoch nicht unangebracht sein, mit einer Erinnerung an Leibniz zu beginnen, dem die Wissenschaft, nicht nur diese Akademie, sondern neben vielen eminenten Einsichten und Anregungen, auch den letztlich ausschlaggebenden Impuls zur Entwicklung des Begriffs der Entwicklung verdankt. Also den entscheidenden Impuls zum Gedanken der Evolution. Im Paragraphen 72 seiner Monadologie sagt Leibniz, dass es, ich zitiere, ganz und gar für sich bestehende Seelen nicht gibt, ebenso wenig wie es keine reinen Geister oder Körper gibt. Nur Gott allein ist des Körperhaften gänzlich frei. Daraus folgt für ihn im nächsten Paragraphen, ich zitiere wieder, aus diesem Grund gibt es auch niemals eine völlige Neuerzeugung und niemals im strengen Sinn einen völligen in der Trennung der Seele vom Körper bestehenden Tod. Das ist gewissermaßen das Äußerste an Trost, was eine exakte Philosophie anbieten kann. Es gibt keinen wirklichen Tod. Und was wir Zeugung nennen, sind Entwicklungen, hier fällt der Begriff, und Steigerungen, wie das, was wir Tod nennen, nur Rückbildung und Verminderung ist. Im nächsten Paragraphen fährt Leibniz fort, die Philosophen sind über den Ursprung der Formen und Seelen immer sehr in Verlegenheit gewesen. Heute jedoch, wo man durch genaue Untersuchungen an Pflanzen, Insekten und anderen Tieren erkannt hat, dass die organischen Körper der Natur niemals aus einem Chaos oder einer Fäulnis hervorgehen, das war die damals noch herrschende Theorie, sondern stets aus Samen, in denen zweifellos irgendeine Präformation lag, ist man zu dem Schluss gekommen, dass nicht nur der organische Körper in seinen schon vor der Empfängnis ausgebildeten Formen enthalten war, sondern dass auch seine Seele in diesem Körper und mit einem Wort das Lebewesen selbst enthalten gewesen ist. Mittels der Empfängnis hat dieses Lebewesen nur die Fähigkeit zu einer großen Umbildung erlangt, wodurch es zu einem andersartigen Lebewesen wird. Etwas Ähnliches sieht man selbst außerhalb der Zeugung, so zum Beispiel, wenn die Maden fliegen und die Raupen Schmetterlinge werden. Zitat Ende. Und ich werde Sie auch mit keinen weiteren Zitaten behelligen. Dieser kleine, 1714 erschienene Text, 9 Jahre nach dem Tod von Sophie Charlotte, die sowohl die Niederschrift der Monadologie wie auch die der Theodizee angeregt hat. Sie sehen, ich versuche, den Gründer mit der Namensgeberin unseres Salons zu verbinden, ist bei Leibniz der Reflex auf ein zunehmendes Interesse der empirischen Wissenschaften an den Fragen der Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers sowie an den Problemen des Lebens überhaupt. Es nimmt daher nicht Wunder, dass der Text in der Folge große Beachtung fand und bei der Vertiefung von Fragen, die im Gang des 18. Jahrhunderts auch zur Begründung der Wissenschaft beigetragen hat, die etwa ein Jahrhundert später nach Leibniz' Monadologie den Namen der Biologie erhalten hat. Die Fragen drehen sich vor allem um das, was Leibniz Développement nennt, Entwicklung. Dabei geht es vornehmlich um die im Text geäußerte These der Präformation, also der Vorformung von allem, was sich dann später entwickelt, also um die Behauptung, die charakteristische Eigenart eines lebendigen Wesens sei bereits zum Zeitpunkt seiner Entstehung festgelegt. Welche Variationsbreite Leibniz trotzdem zugesteht, zeigt sein Hinweis auf die Metamorphose etwa der Raupe zum Schmetterling. Gleichwohl ist seine Auffassung, dass die für die Lebensweise und für die Vererbung ausschlaggebenden Eigenschaften ursprünglich angelegt sind und sich in Wachstum und Reifung zu einer charakteristischen Form, etwa eines Pferdes oder eines Rindes oder eben eines Menschen, entwickeln. Für diese Ausfaltung der in mikroskopischer Größe angelegten Elementareigenschaften kommt im Gang des 18. Jahrhunderts zunächst in den lateinisch abgefassten Abhandlungen, dann zunehmend auch im Französischen und, interessanter Zusammenhang, nach der Französischen Revolution dann alsbald auch in den anderen europäischen Nationalsprachen der Ausdruck Evolution in Umlauf. Also vergleichsweise spät, Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Terminus ist bereits im Lateinischen ein Kunstwort, das von evolvere abgeleitet ist, das ursprünglich auswickeln, ausfalten heißt und zunächst auf das Ausrollen einer Buchrolle bezogen war. Was unter den Bedingungen der modernen Genetik, wo wir auch glauben, wir würden genau lesen können, was in den Genen steht, denke ich, ein nicht uninteressanter philologischer Zusammenhang ist. Evolution meint also zunächst nur das Auswickeln der Anlagen eines lebendigen Wesens aus einem Keim. Aber durch die Präformationsthese ist das Wort zugleich auf die Generationenfolge bezogen, denn der Keim entsteht durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle und enthält die Anlagen, die von mindestens einem Elternteil stammen. Meistens ging man damals davon aus, dass der Mann für alles verantwortlich ist. So gab es die Überzeugung, dass es beim Menschen eine Kontinuität bis zum Stammelternpaar geben müsse, das aus dem Paradies vertrieben war. Diese Präformationsthese bildete den zentralen Punkt in den ersten kontroversen Debatten über die Evolution. In ihr gab es Widerspruch von jenen Forschern, die der Auffassung waren, der Entwicklungsgang eines lebendigen Wesens unterliege im Einzelnen wie auch in der Abfolge der Generationen wesentlich den Einwirkungen, denen es im Laufe seiner Entwicklung ausgesetzt ist. Eben diese These von der Einwirkung von außen war der Kern der gegen die Präformation gerichteten These der Epigenesis. Sie behauptet, wie der Name schon sagt, das Werden nach dem erzeugenden Akt. Also alles Wesentliche wird erst entwickelt, wenn das Lebewesen schon da ist. Da man durch die womöglich bis Adam und Eva reichende Familienähnlichkeit der Menschen tatsächlich einen jedem offenkundigen Beweis für die Kontinuität des menschlichen Geschlechts vor Augen hatte und auch Pflanzen und Tiere den ihnen jeweils vorausgehenden Generationen überaus ähnlich sind, hatte die Präformationsthese eine große Anhängerschaft. So unvorstellbar es auch scheint, dass jedes Lebewesen in zusammengefalteter Form bereits in den Keimbahnen seiner zahlreichen Vorläufer angelegt ist. Andererseits zeigen der Einfluss von Klima und Nahrungsangebot sowie die Erfolge der Züchtung von Nutzpflanzen und Haustieren, dass es nicht geringe Wirkungsmöglichkeiten und Einwirkungschancen von außen gegeben hat. Die Argumente für die Epigenesis wurden im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts mit großer Überzeugungskraft von Jean-Baptiste de Lamarck vorgetragen. Sie haben, auch das wäre schon eine Option für die These der Epigenesis, einigen Einfluss auf Darwin ausgeübt, auch wenn er so klug war, nicht zu einem reinen Epigenetiker zu werden. Mit Charles Darwin ist der Name des Mannes genannt, der heute nicht unerwähnt bleiben darf, weil wir ihm trotz der Vorläuferschaft anderer Denker die Theorie der Evolution verdanken. Zuvor aber ist an ein weiteres Moment der Karriere des Entwicklungsgedankens im 18. Jahrhundert zu erinnern, das schon im Voraus erkennen lässt, warum uns die Theorie der Evolution nicht etwa nur in der von vielen heute immer noch für eine Beiläufigkeit gehaltenen biologischen Verfassung begegnet. Der durch Leibniz, auch durch die mit Exaktheitsanspruch vertretene Parallele zur kausalen Erklärung, geschärfte Begriff, blieb nicht auf die Phänomene des biologischen, des organischen Lebens im engeren Sinn beschränkt. Denn das 18. Jahrhundert, also die Zeit der angeblich so geschichtsfernen Vernunftaufklärung, hat neben vielem anderen auch ein geradezu explosionsartig ansteigendes Interesse an der Geschichte hervorgebracht. Dabei gingen die Geschichtsschreibung, die Theorie der Geschichte und die Beschäftigung mit den als immer drängender erscheinenden politischen Veränderungen Hand in Hand. Die seit der Reformation und den Fantasien der Monarchomachen, also der Königsmörder, umlaufenden umstürzlerischen Erwartungen, begünstigten die Vorstellung von einem plötzlich erfolgenden politischen Umschlag, den man mit einem aus der die Gemüter beschäftigten Begriff der Kosmologie als Revolution bezeichnet. Der Ausdruck Revolution für das Kreisen der kosmischen Massen, wir haben gerade Bilder gesehen, wurden also in die Geschichte eingeführt und bezeichneten den völligen Umschwung der Verhältnisse, bei dem sich das Unterste nach oben kehrt und das Oberste unten zu liegen kommt. Revolution wurde der Begriff für den von heute auf morgen erfolgenden Wechsel von einem alten in einen gänzlich neuen Zustand. Dass er nicht notwendig blutig verlaufen muss, bewies die Glorious Revolution im November des Jahres 1688. Da es aber in den Zeiten des 50 Jahre vorher stattfindenden englischen Bürgerkriegs zu extremer Gewaltanwendung gekommen war und spätestens der keine 100 Jahre nach der Glorious Revolution stattfindende amerikanische Unabhängigkeitskrieg sowie die unter amerikanischer Assistenz, das wissen viele nicht, zum Erfolg gebrachte französische Revolution jedermann vor Augen führten, mit welchen gesellschaftlichen Verlusten eine Revolution verbunden sein kann, machten die Geschichtsphilosophen und die Theoretiker der Politik gegen Ende des Jahrhunderts eine Anleihe bei der entstehenden Wissenschaft vom Leben und sprachen von geschichtlicher und politischer Evolution. Diese Übertragung eines biologischen Begriffs auf das Feld der menschlichen Geschichte war durch die bereits in der Antike zum Thema gemachte und seit dem 17. Jahrhundert vorrangig betriebene Naturgeschichte gut vorbereitet. Es war vor allem der unter dem Einfluss des jungen Immanuel Kant stehende Johann Gottfried Herder, der dem Entwicklungsgedanken aufgenommen und auf die Geschichte übertragen hat und in seinen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts erschienenen Schriften dafür plädierte, die Geschichte und, auch dieser Begriff taucht in jener Zeit auf, die Kultur nach Analogie des Lebens als einen Prozess kontinuierlicher Entwicklung zu betrachten. Als Oppositionsbegriff zur Revolution machte der Terminus der Evolution dann eine beachtliche Karriere, die, wie ich vermute, noch lange nicht abgeschlossen ist. Der Titel unseres diesjährigen Sophie-Charlotte-Salons nimmt diese Perspektive auf und deutet an, warum die Evolution der Revolution überlegen ist, auch wenn die Menschen in Zeiten des Stillstands oder drückender Not immer wieder das Verlangen nach radikaler Veränderung haben werden. Politisch gesehen wird die Evolution, die bereits von Kant mit dem Anspruch auf Reform verbunden worden ist, ihre Attraktion nur so lange behalten, wie die Gefahr der Revolution sie begleitet. Der Hinweis auf die Evolution in Politik, Geschichte und Kunst ist mir wichtig, denn er macht kenntlich, dass der Terminus noch bevor seine große Zeit als Zentralbegriff der biologischen Theoriebildung begonnen hat, ein breites Anwendungsfeld in elementaren Bereichen des menschlichen Daseins gefunden hat. Darin sehe ich die Stärke des Begriffs und nicht den geringsten Anlass darüber zu klagen, dass die Historiker, Kunstwissenschaftler und Philosophen den Terminus nach wie vor auf ihre Weise verändern. Es ist daher auch gänzlich unangebracht, wenn Biologen im interdisziplinären Diskurs einen Anspruch auf Deutungshoheit erheben, ganz abgesehen davon, dass ein solcher Anspruch dem Geist der Wissenschaft natürlich vollkommen widerspricht. Jeder soll sagen, wie er den Begriff versteht, und wenn er bei anderen Fehler, Missverständnisse oder Überschwänglichkeiten entdeckt, dann soll er es sagen. Vor allem sollte sich jeder auch selber hinterfragen lassen und das auch selber tun. Bislang ist die Mehrdeutigkeit von Grundbegriffen immer ein Garant ihrer interdisziplinären Brauchbarkeit gewesen. Und das, so glaube ich, dürfte beim Begriff der Evolution nicht viel anders sein. Ich überschlage einiges, meine Damen und Herren, und komme auf, nach dieser schon vergleichsweise langen Vorrede, auf die Leistung von Charles Darwin zu sprechen. Sie ist, um es vorweg zu sagen, eminent und ihre Folgen für das Selbst- und Weltverständnis des Menschen sind noch gar nicht absehbar. Wenigstens soll das in meiner kurzen Charakteristik kenntlich werden. Darwin, meine Damen und Herren, geht von einer impliziten Erfolgserwartung alles Lebendigen aus und macht den Fortbestand von Art und Individuum abhängig von der gelingenden Anpassung an die sich wandelnden Konditionen der Umwelt. Der unablässige Zwang, unter den gegebenen Bedingungen der Umwelt, zu der auch natürlich andere Lebewesen gehören, die als Konkurrenten oder als Widersacher auftreten, scheint im schärfsten Widerspruch zu der von Leibniz postulierten, prästabilierten Harmonie zwischen Körper und Seele zu stehen. Aber Darwin bezweifelt nicht, sofern es überhaupt Leben gibt, dass es in diversen Umwelten jeweils Möglichkeiten erfolgreicher Anpassung gibt und dass insofern in bestimmten Grenzen es zu einer Übereinstimmung zwischen Organismus und Umwelt kommt. Und auch wenn das selten harmonisch ausfallen dürfte, geht auch er, wie Leibniz, auf den ich jetzt immer wieder zurückkomme, um meinen Ausgangspunkt auch zu bestätigen, dass auch er von einem, wenngleich gelegentlich gestörten, harmonischen Verhältnis zwischen dem Organismus und seiner Umwelt ausgeht. Zweitens, Darwin unterstellt, dass die Konkurrenzbedingungen des Daseins dazu führen, dass nur die jeweils besten Individuen und Arten überleben können. Hier wirkt ein Optimismus, für den Leibniz seit dem Erdbeben von Lissabon im November 1755 stets gescholten oder bemitleidet wurde, der bei Darwin aber zur internen Lebensdynamik eines jeden Lebewesens gehört. Wichtiger aber ist, dass Darwin, wie auch Leibniz und später Kant, von einem Widerstreit der lebendigen Kräfte ausgeht. Die Natur entwickelt sich nicht in geschlossen vorrückender, breiter Front, sondern sie entfaltet sich in Gegensätzen, sie hat Widersprüche zu bestehen und kann jederzeit auch scheitern. Sie hat jederzeit, das ist außerordentlich wichtig, mit dem Zufall unter den äußeren Lebensbedingungen zu rechnen und bleibt, wie wir heute genauer wissen, auch im Inneren des Organismus dem Zufall der Mutation ausgesetzt. Und das ergibt dann das Zusammenspiel von Mutation und Selektion. Drittens, Der Überlebenserfolg einer Art kann sich in Größe, Pracht und Zahl der Individuen einer Gattung zeigen. Letztlich aber tritt er in der Fähigkeit hervor, eine möglichst große Zahl gesunder Nachkommen zu erzeugen und gegebenenfalls auch zu erziehen. Hier ist also immer als ein Kriterium mit der Generation auch die Vererbung mitgedacht, ja, ein Begriff, der wesentlich zum Gedanken der Evolution gehört. Durch die Beziehung auf die Gattung ist Darwins Theorie nicht auf die bloße Selbsterhaltung, wie es immer wieder heißt, bezogen. Sie nimmt vielmehr ein Steigerungsmoment mit auf, das von vornherein die Leistungsfähigkeit des einzelnen Individuums überbietet und Gattungserfolge oder Arterfolge für möglich hält, die sich in Generationen überspannenden Strukturen ausprägen können. Evolution kann schon bei Darwin auf Kulturen übergehen, ohne noch der Transmission über die Physiologie des Einzelwesens zu bedürfen. Insofern kann es Veränderungen und Evolutionen geben, ohne dass wir uns jetzt in einer ganz bestimmten Weise in unserem Aussehen oder in unserer Leistungsfähigkeit verändern müssen. Viertens, mit Darwin hat sich die Epigenesis, die These also von der Entwicklung in Abhängigkeit sowohl von der empirischen Lebensleistung als auch von der Gunst der Umstände wissenschaftlich durchgesetzt. Insofern ist Leibniz unterlegen. Dennoch rechnet die Evolutionstheorie mit weitgehend konstant bleibenden Merkmalen sowohl des Lebendigen überhaupt wie auch der einzelnen Arten. Die Evolution ist überdies an Gesetzmäßigkeiten gebunden, gegen die die Variation der Merkmale nicht verstoßen kann. Wie viel vom Gedanken der Präformation bleibt, vermögen wir erst heute zu erahnen, wenn uns die Mikrobiologie, durch welche Darwin, wie Sie wissen, weitestgehend bestätigt worden ist, uns darüber aufklärt, dass der Genbestand der Arten, selbst wenn wir die Ackerwinde mit dem Menschen vergleichen, in großem Umfang gleich geblieben ist. Fünftens, Darwin denkt die Natur geschichtlich. Das sieht fast wie ein Widerspruch aus. Allein aber dies ist ein Grund, die Kluft zwischen Geschichte, Gesellschaft und Leben nicht zu groß werden zu lassen. Methodologische Gründe, die in der Regel für strikte Abgrenzungen ins Feld geführt werden, können nicht das Gewicht haben, das die offenkundige Einbindung aller menschlichen Leistungen in die Natur faktisch hat. Nehmen wir den Verlauf der Naturgeschichte auch für das Dasein des Menschen ernst, können wir, um nur ein Beispiel zu nennen, auch auf eine Vorgeschichte der Freiheit stoßen, die überall dort in Ansätzen zu erkennen ist, wo ein Organismus spontan und aus der Eigenart seiner spezifischen Organisation heraus reagiert, ohne von einem anderen Lebewesen gewaltsam daran gehindert zu werden. Sechstens, Darwin rüttelt nicht an der Fundamentalannahme von Leibnizens Monadologie, dass trotz aller Orientierung an der Gattung und ihrem Überlebenserfolg alle Leistungen des Lebens durch Individuen erbracht werden. Erbracht werden müssen Leistungen, die trotz aller genetischen, physiologischen und habituellen Gemeinsamkeiten mit ihresgleichen jeden Lebenserfolg durch ihre eigene Lebensleistung erwirtschaften müssen. Und das verstehen wir wiederum nur, weil wir selber Evolutionstheorie betreibende Individuen sind. Hier gibt es eine Entsprechung zwischen demjenigen, der erkennt, sich selbst wahrnimmt und dem, was er in der Evolution als etwas bei aller starken Stellung der Gattung erkennen muss, als die fundamentale Leistung von Individuen. Hier, so glaube ich, tritt die Voraussetzung zutage, die Leibniz veranlasste, jedem aus sich heraus handelnden Individuum eine Seele zuzusprechen, in der es absolut, dieses Wesen, absolut bei sich selber ist, gerade auch dann, wenn es sich mit nichts anderem als mit seiner Umwelt beschäftigt. Außerdem kann dieses Individuum ganz auf seine Art bezogen bleiben, wie es auch Kant empfiehlt, wenn er den höchsten Ausdruck der Moralität darin sieht, dass sich der Mensch als moralisches Wesen, das ja auf andere Menschen gerichtet sein muss, als Selbstzweck begreift. Das aber ist dann am besten erfüllt, und ich hoffe, Sie sehen in aller Kürze die unerhörte Paradoxie, also sich selbst als Selbstzweck zu begreifen, in der Beziehung auf andere, ist dann am besten erfüllt, wenn jede Person als Individuum in sich selbst die Menschheit wirksam sieht. Da sehen Sie die Verschränkung von Individualität und Universalität. Zu guter Letzt wollte ich eine Leistung der Evolutionstheorie exponieren, die, wenn ich recht sehe, noch nicht ins allgemeine Bewusstsein gedrungen ist. Und Sie werden vielleicht schon gemerkt haben, wie befremdlich die Ankündigung von Frau Kunst auf Sie gewirkt hat mit dem Hinweis auf die Technik. Erst damit, meine Damen und Herren, durch diesen letzten Hinweis würde ich meinem Titel gerecht, der dummerweise unter der Voraussetzung formuliert worden ist, ich hätte eine Dreiviertelstunde Zeit zu sprechen. Das ist aber nicht der Fall und ich bin noch unter besonderem Zeitdruck, deswegen muss ein abschließender Hinweis genügen. Lebendige Organismen sind dynamische, sich aus sich selbst heraus bewegende Einheiten, in denen alles wechselseitig als Zweck und als Mittel begriffen werden kann. Insofern sind Lebewesen technische Einheiten, die Leistungen zu erbringen haben. Die Evolutionstheorie überwölbt diese internen technischen Zusammenhänge, indem sie jede äußere Lebensleistung eines Individuums selbst wieder nach ihrem technischen Erfolg im Zusammenhang der Lebensleistung der Gattung bewertet. Eine solche Konstruktion hat es schon in den Schöpfungslehren gegeben, wo alles, was geschah, zur Ehre Gottes geschah. Auch die metaphysischen Weltkonstruktionen, die den Kosmos nach Art eines Uhrwerks begreifen, haben diesen Gedanken zugrunde gelegt. Bei Darwin aber wird daraus ein real gegebener, empirisch überprüfbarer Befund. Er erlaubt uns eine tragfähige, allein aus Elementen des Lebens bestehende Brücke zwischen Natur, Technik und Kultur zu schlagen. Und dies vor allem deshalb, weil eine Technik ganz und gar auf die Bedingungen bezogen ist, unter denen sie wirkt und dennoch als etwas Eigenständiges begriffen werden kann. Das können Sie an jedem Kuli oder an jedem Notebook beobachten. Wenn man, wie ich, der Überzeugung ist, dass es die Techniken sind, denen die sie steuernden Einheiten nicht nur ihre Funktion, sondern auch ihr Dasein verdanken, dann liegt in Darwins ingeniöser Naturbeschreibung nicht nur außerordentlich viel Material, sondern auch ein noch weitgehend ungenutzter, kategorialer Apparat, der uns nicht nur verstehen lassen kann, wie es zur funktionalen Einheit eines Lebewesens, sondern auch zum Ich und zum Selbst einer Person kommen kann. Damit wären wir ein weiteres Mal beim nicht weniger ingeniösen Ansatz der Monadologie. Es hat also nicht nur einen guten Sinn, dass wir uns in der von Leibniz gegründeten Akademie an die Evolutionstheorie erinnern, sondern es hat auch eine weit in die wissenschaftliche Zukunft reichende Perspektive, dass wir dies tun. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte Sie, meine Kürze und auch mein Tempo zu entschuldigen.